Nous avons un accord, nous voulons la paix, c'est ce qui nous unit. Aujourd'hui, la Russie ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix.
Is everything okay? You're all set?
Schulter an Schulter in Washington, entschlossen und besorgt in Berlin. Mit kraftstrotzenden Social-Media-Videos setzen Emmanuel Macron und Friedrich Merz ihre Ukraine-Diplomatie in diesen Tagen in Szene. Das ist Folge 86 von Frankophil mit Claire de Mesmer als Gast und auch der Frage nach Show und Substanz. Wie viel Orientierung können Deutschland und Frankreich Europa heute noch geben? Am Mikrofon ist Andreas Noll. Europa steht in diesen Tagen unter Druck. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die unklare Rolle der USA unter Donald Trump, die Frage nach einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur. All das verdichtet sich auf eine Serie hochrangiger Treffen. In Berlin empfängt Friedrich Merz, Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky, um die europäische Unterstützung für das geschundene Land zu bekräftigen. Kurz vor dem Alaska-Gipfel zwischen Wladimir Putin und Donald Trump. Russland und die USA sprechen über europäische Sicherheit, ohne die Europäer. Erst 3 Tage später sind sie wieder gefragt. Merz und Macron gemeinsam mit weiteren europäischen Regierungschefs treten im Weißen Haus vor den US-Präsidenten. Die Zukunft Europas wird dort verhandelt und Europa hat Mühe, sein Gewicht in die Waagschale zu werfen. Gerade in solchen Momenten richtet sich der Blick auf Berlin und Paris. Wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam auftreten, können sie Orientierung geben, auch wenn ihre Schlagkraft allein nicht mehr ausreicht. Claire de Mesmer beschäftigt sich seit gut 3 Jahrzehnten mit den deutsch-französischen Beziehungen. Sie hat in Dijon und an der Sorbonne studiert, promoviert in Berlin und Paris, war Forscherin am Französischen Institut für internationale Beziehungen in Paris und leitete mehr als 10 Jahre das Frankreich-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Zuletzt lehrte die assoziierte Forscherin am Berliner Centre Marc Bloch an der Sciences Po Paris. Ab dem 1. September übernimmt Claire de Mesmer die Leitung des Institut Français in Bonn. Heute ist sie zu Gast bei uns im Podcast. Claire, wie nimmst du das Duo Merz-Macron in diesen Augusttagen wahr?
Ja, interessant ist, dass wir aktuell mit 2 Staats- und Regierungschefs zu tun haben, die die deutsch-französische Zusammenarbeit sehr ernst nehmen. Das sagt Emmanuel Macron seit Jahren schon, also eigentlich schon vor seiner ersten Wahl als Präsident. Und er hat immer versucht, nach Deutschland Signale zu schicken, sagen, ja, wir wollen mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Also das ist wirklich etwas, das ist eine innere Überzeugung von ihm. Ja, Friedrich Merz hat auch im Wahlkampf und auch seitdem er im Amt ist, immer wieder gesagt, Deutschland, Frankreich, das ist wichtig, das gehört zu unserem DNA. Also insofern ist auf beiden Seiten der Wille zur Zusammenarbeit. Es gab andere Pärchen, wo das anders war, wo erstmal man musste gucken, man musste schauen, ja, mit wem arbeitet man. Ich denke zum Beispiel an Sarkozy. Er hatte überhaupt kein Interesse an Deutschland. Also er guckte eher in Richtung London und für ihn war Großbritannien der natürliche Partner Frankreichs. Und das dauert ein paar, manchmal Wochen, manchmal Monate, manchmal Jahre, bis man das einfach versteht, wie wichtig diese deutsch-französische Zusammenarbeit für die Europapolitik von beiden Ländern ist. Und da mit Emmanuel Macron und Friedrich Merz hat man diese Wartezeit nicht.
Womit hängt das zusammen? Welche Bedeutung spielen da zum Beispiel persönliche Merkmale? Wenn wir jetzt, du hast gerade schon das Pärchen Merkel-Sarkozy angesprochen, wo es ja strukturelle Gründe gab, weil Sarkozy dann stärker nach London, nach Großbritannien blicken wollte. Aber das letzte Pärchen, Scholz-Macron, da hat sich ja gezeigt, wie wichtig diese persönliche Ebene eigentlich ist. Wie funktioniert das da zwischen Merz und Macron?
Ja, die persönliche Ebene ist natürlich wichtig. Das hat mit Erfahrungen zu tun, mit Persönlichkeiten. Also man hat tatsächlich viel über Olaf Scholz und Emmanuel Macron gesprochen und gesagt, naja, es sind sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Scholz als Norddeutscher, Nordeuropäer, immer in der Zurückhaltung und Macron mit seiner feuerlichen Rhetorik. Wie kann das passen? Da in dem Fall, ich denke, die Chemie stimmt. Aber was man nicht vergessen darf, sind auch die kulturpolitischen, die großen Unterschiede in den Strategien und auch die großen Unterschiede in den Interessen von beiden Ländern. Und auch wenn sich der Bundeskanzler und der Staatspräsident sich gut verstehen und auch wenn sie zusammenarbeiten möchten, sind diese großen Unterschiede da. Also ich denke zum Beispiel an die Handelspolitik. Da haben Deutschland und Frankreich traditionell unterschiedliche Ansätze. Ich denke an die Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder an die Frage Energiepolitik. Da haben Deutschland und Frankreich sehr unterschiedliche Modelle. Aber die Besonderheit von der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist, dass sie stark institutionalisiert ist. Das heißt, es gibt mehrere Verträge, zum Beispiel natürlich den Élysée-Vertrag von 1963. Wir haben auch den Aachener Vertrag von 2019 mit Mechanismen. Und da verpflichten sich beide Länder, beide Regierungen, miteinander zu reden. Man hat keine Wahl. Das steht in internationalen Verträgen. Das heißt, auch wenn man keinen Bock hat, auch wenn man dem anderen nichts zu sagen hat, dann muss man sich treffen. Einmal im Jahr, eigentlich zweimal im Jahr, im Rahmen von dem deutsch-französischen Ministerrat oder bilateral zwischen Ministern, Ministerinnen. Gibt auch etwas, was ich ganz toll finde, das ist der Beamtenaustausch. In jedem Ministerium arbeiten da Menschen aus dem Partnerland. Und das hilft auch für die Kommunikation. Da hat man keine Wahl. Und wenn man sich treffen muss, wenn man miteinander reden muss, die Journalisten wissen Bescheid, erwarten auch eine Presseerklärung, Pressemitteilung oder erwarten auch Vorschläge. Da muss man kreativ sein.
Muss man kreativ sein? Okay, das ist das eine. Aber muss man dann auch wirklich große Ergebnisse liefern? Wenn ich mir so die deutsch-französischen Gipfel der vergangenen Jahre anschaue, da gab es viele Ankündigungen, aber so das ganz große Ergebnis, an das man sich erinnern könnte, also mir fällt jetzt spontan keins ein. Du hast gerade schon mal die sicherheitspolitische Zusammenarbeit angesprochen. Das wäre vielleicht noch ein Punkt, ne, wo sich Merkel und Macron damals schon sich geeinigt haben, eben auf diese großen Rüstungsprojekte. Aber die machen dann auch wieder große Probleme. Also es gibt den Willen zur Zusammenarbeit, aber die Zusammenarbeit kommt irgendwie, zumindest hat man den Eindruck, die Zusammenarbeit kommt dann nicht so richtig voran.
Ja. Ja, genau. Und das ist die Rückseite der Medaille, beziehungsweise das ist die Falle von dieser institutionalisierten deutsch-französischen Zusammenarbeit. Auch wenn die Lust nicht da ist, trifft man sich und man muss was liefern. Und manchmal sind das, naja, leere Worte oder Erklärungen, die zwar nett klingen, nach dem Motto, ja, wir haben uns lieb und die deutsch-französische Freundschaft ist wichtig, ja. Aber dahinter steckt nicht immer etwas Inhaltliches. Oder es sind Erklärungen mit vagen Projekten und dann ist die Umsetzung tatsächlich schwierig und dauert Jahre oder findet nicht statt. Also das ist tatsächlich etwas, wo man denkt, ist dieser Zwang, sich zu treffen und zu liefern, ist es immer gut. Also das hat auch negative Seiten. Was hilft, ist auch natürlich der Druck von außen, beziehungsweise große Probleme, die zu lösen sind. Zum Beispiel während Corona. Deutschland und Frankreich haben miteinander gesprochen und diese Vereinbarung über einen Schuldenmechanismus getroffen. Seit Jahren wollte Deutschland überhaupt keine europäischen Schulden. Das war ein No-Go. Während der Corona-Pandemie hat Frankreich da mehr vorgeschlagen, hat gesagt, so, wir brauchen ein Schuldenpaket von 1.500 Milliarden Euro. Das war viel. Und mit einem dauerhaften Mechanismus. Für Deutschland erstmal, oh nein, können wir nicht machen. Aber da hat Deutschland einen Schritt Richtung Frankreich gemacht, hat akzeptiert, okay, ein Schuldenpaket, begrenzt in der Zeit, also kein dauerhafter Mechanismus, nur in Anführungszeichen 500 Milliarden Euro. Und das war ein Kompromiss. Und das ist auch für mich der typische Ablauf für eine effiziente deutsch-französische Zusammenarbeit. Das heißt Zugeständnisse, Kompromiss und am Ende eine tragbare Lösung für die anderen EU-Partner. Aber der Druck war enorm damals.
Und wenn man jetzt ein paar Jahre später guckt, glaubst du, die deutschen Bürgerinnen und Bürger haben dafür was bekommen, für diesen großen Schritt, den sie auf Frankreich zugegangen sind mit den gemeinsamen Schulden? Gibt es da irgendein, BWLer würden sagen, Return on Investment bei dieser Geschichte?
Ja, weil es geht auch um den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union. Und ich denke, das ist unbedingt im deutschen Interesse, dass die EU gut funktioniert, dass die EU-Mitgliedstaaten auch unter sich Solidarität zeigen. Diese Solidarität hat natürlich auch Grenzen. Aber trotzdem, dass die EU hält, und das war nicht selbstverständlich damals mit diesem großen Druck durch Corona, das hat funktioniert. Das funktioniert auch zum Teil mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
Das ist ein super Stichwort. Aber da spielt Deutschland und Frankreich ja keine größere Rolle, wenn man so will. Sondern es ist dann am Ende, März muss ich mit Macron verständigen, März muss ich auch mit Starmer verständigen. Wenn wir uns allein den Washington-Gipfel anschauen, da ist ja die Europäische Union plus Großbritannien fast in Fußballmannschaftsstärke aufgelaufen im Weißen Haus. Das deutsch-französische Kraftzentrum kann man doch da kaum noch erkennen, oder?
Ja, und das finde ich interessant, weil das ist für mich die Zukunft von der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ich denke, die bleibt unverzichtbar zum großen Teil, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber allein reicht sie nicht. Die Zukunft ist für mich diese unterschiedlichen Konstellationen, am besten um den deutsch-französischen Tandem rum. Man spricht viel und man hat in den letzten Jahren viel von dem Weimarer Dreieck gesprochen, also von der Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Polen ist interessant aufgrund der geografischen Lage an der Grenze von der Ukraine, auch aufgrund des starken Engagements in der Verteidigungspolitik. Also da macht eine Zusammenarbeit wirklich Sinn. Weniger in anderen Feldern, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik. Polen ist kein Mitglied der Eurozone. Also ich würde sagen, selektiv, je nach Thema, je nach Zeitpunkt, je nach Konstellation. Auch Formate außerhalb von der Europäischen Union. Ja, in der Sicherheitspolitik ist das unabdingbar, mit Großbritannien zusammenzuarbeiten. Großbritannien ist wie Frankreich eine Nuklearmacht. Großbritannien hat eine ähnliche strategische Kultur wie Frankreich. Die beiden Länder verstehen sich gut. Und es macht auch Sinn, dass da Paris und London zusammenarbeiten, ohne die anderen auszuschließen. Man hat auch gesehen, Italien, obwohl mit Giorgia Meloni, das ist natürlich extrem schwierig, aber trotzdem hat Italien was zu sagen. Und ich denke, diese Diversität der Formate, diese Kreativität in den Formaten wird sich auch fortsetzen.
Ist dann eigentlich nicht der Zeitpunkt gekommen, um dieses singuläre deutsch-französische Verhältnis so ein bisschen zurechtzurücken? Es wird ja trotzdem von der Politik, zumindest symbolisch, sehr, sehr in den Vordergrund gerückt.
Ja, provokative Frage. Ich denke, ja, man braucht dieses Franco-Allemand nach wie vor. Warum? Weil es Stabilität bringt. diese unterschiedlichen Formate sind ganz toll und wichtig und wertvoll und sie führen dazu, dass man andere Ideen hat. Das hilft, andere Lösungen zu finden, vor allem in einer geopolitischen Lage, die so unsicher ist wie heute. Aber diese unterschiedlichen Formate haben eine große Schwäche. Die sind nicht stabil. Dann kommt jemand anders an die Regierung, will nicht mehr mit dem oder mit der zusammenarbeiten. Und dann ist das vorbei. Diese Säule der deutsch-französischen Zusammenarbeit, weil sie so stark institutionalisiert ist, die hilft, Stabilität zu bekommen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, diese Säule weiterhin zu pflegen und dann dazu andere einzuladen oder eben auf bilateraler, trilateraler oder mehrseitiger Ebene dann andere Gespräche zu führen. Flexibilität, was die Formate angeht, aber gleichzeitig Stabilität. Deutschland und Frankreich haben auch diesen großen Vorteil, dass sie eine Kultur der Kompromisse entwickelt haben. Also das ist inzwischen etwas, das wirklich in der politischen Kultur beider Länder angekommen ist. Die Frage, die sich stellt, ist, was passiert, wenn EU-Gegner an die Macht kommen, zum Beispiel? Ja, wenn Populisten an die Macht kommen, in Deutschland oder in Frankreich. Das ist nicht ausgeschlossen. Reicht diese starke Institutionalisierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit? Bestimmt nicht. Und das wäre dann wirklich eine große Herausforderung für diese Kooperation. Aber umso wichtiger sind dann diese festen Formate, auch wenn sie manchmal träge sind, auch wenn sie das Ganze mühsam und manchmal langweilig machen. Aber sie bringen diese Form der Stabilität nochmal.
Jetzt hast du von Säule gesprochen, schönes Bild und unterschiedliche Formate, Flexibilität etc. Stellt sich da eigentlich die Frage der Führung? Also Journalisten machen das ja immer gerne. Jetzt im Moment wird gesagt, Friedrich Merz hat hier eine gewisse Führung übernommen. Monatelang oder jahrelang, also unter Olaf Scholz war das der Fall, war ja Emmanuel Macron der unbestrittene Führer Europas, weil Olaf Scholz da auch in diese Rolle gar nicht rein wollte. Zumindest hatte man den Eindruck. Ist das ein großes Problem für die deutsch-französischen Beziehungen? Muss das immer entschieden werden, wer da führt? Oder kann man doppelt führen? Geht das? Funktioniert das?
Naja, die Frage nach den Egos ist natürlich immer schwierig unter Menschen, die in der Politik arbeiten. Aber ich denke, dass es eher gut ist, eine Art Gleichgewicht zu haben und nicht unbedingt eine Person, die führt. Ich finde das nicht mehr so zeitgemäß. Wir haben mit unglaublichen Herausforderungen und Gefahren um uns herum zu tun. Wir haben bereits über die Ukraine gesprochen, aber natürlich ist die Frage USA und Rückzug der USA und ungewisse Rolle der USA, sind sie immer noch da, um Europa zu unterstützen oder nicht? Die Antwort ist eher nein, aber man weiß es nicht so richtig. Und in diesen Zeiten, und das ist vielleicht auch der Unterschied, du hast vorhin gefragt, ja, Merz, Macron, wie ist das im Vergleich mit den anderen Pärchen? Ein Unterschied ist, dass wir diese sehr ernstzunehmende Gefahren zu tun haben gerade. Und ausgerechnet in so einer Zeit, würde ich sagen, wer führt, braucht man eine Person oder nicht? Nein, wir brauchen einen Zusammenhalt, wir brauchen nicht nur ein Pärchen, wir brauchen Menschen, die Werte haben, die den Willen zur Zusammenarbeit haben, die bereit sind, Kompromisse zu machen, voranzukommen, schnell zu handeln, ambitioniert zu sein. Zwei Personen, die führen, finde ich gut.
Wenn du zurückblickst auf die, ich glaube, mehr als 25 Jahre, ne, in denen du jetzt schon die deutsch-französischen Beziehungen beruflich begleitest, zuerst in Deutschland, dann beim IFRI, ne, in Paris, beim außenpolitischen Think Tank, danach bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik als Leiterin für das Frankreich-Programm jahrelang. Ist das im Moment aus deiner Perspektive die kritischste politische Situation für Europa und auch für deutsch-französische Führung in dieser Zeit?
Ja, ich denke ja. Die Zeiten haben sich stark verändert. Und diese Frage Krieg und Frieden in Europa, das ist das erste Mal, dass es sich so stellt. Also natürlich mit Jugoslawien und Ex-Jugoslawien hatte man Krieg auf dem europäischen Boden. Oder natürlich mit dem Irakkrieg, das war auch so, was machen wir? Aber jetzt zum ersten Mal hat man diese essentielle Bedrohung direkt an unseren Grenzen, an unseren EU-Grenzen. Und dazu sind noch diese populistischen Kräfte, die im Aufwind sind, in allen EU-Ländern, inklusive Deutschland, was lange Zeit nicht der Fall war. Das ist wirklich jetzt ein kritischer Moment. Und auch interessant für Deutschland und Frankreich, weil bis jetzt gab es immer dieses Narrativ, ja, wir haben es geschafft, wir Deutschland und Frankreich Frieden zu schaffen. Wir sind die Friedensstifter. Wir haben uns versöhnt. Wir wollen keinen Krieg mehr untereinander führen. Juhu, wir sind gut. Und das stimmt alles. Aber was passiert in Kriegszeiten? Inwiefern sind Deutschland und Frankreich immer noch in der Lage für Frieden direkt an unseren Grenzen? Und das erfordert, das Ganze umzudenken. Sehr lange war das, ja, Sicherheitspolitik, Finger weg, oder Verteidigung, Finger weg. Aber jetzt muss das neu gedacht werden. Wie gehen wir mit Verteidigung um? Wie gehen wir mit Waffenlieferung um? Wie kooperieren wir? Was machen wir mit den EU-Ländern? Und. Und das ist natürlich stark herausfordernd, weil bis jetzt haben wir uns diese Fragen nur von Weitem gestellt.
Erfordert das auch neue deutsch-französische Initiativen? Das ist ja immer so die Lieblingsüberschrift von Journalisten oder von Thinktankern. Jetzt ist das deutsch-französische Paar gefordert. Oder sind wir aus diesem Zeitalter eigentlich raus?
Ah, es erfordert vor allem konkrete Schritte und nicht unbedingt mit großen Überschriften. Aber ich denke jetzt, was gerade passiert in diesen Tagen mit den Diskussionen über Sicherheitsgarantien für Europa, das ist sehr interessant. Und da erwarte ich ein starkes Engagement von Deutschland und Frankreich, nicht nur von den beiden. Und da, das, ich finde auch gut, dass andere Länder dabei sind, auch Großbritannien außerhalb von der EU. Aber da müssen Deutschland und Frankreich eine starke Rolle spielen, auch weil sie unterschiedliche Hintergründe haben in Bezug auf Sicherheitspolitik, in Bezug auf Verteidigung, weil sie unterschiedliche Kulturen haben. Und wenn sie diese unterschiedlichen Kulturen auch in Bezug auf das Verhältnis mit den USA übrigens. Da sind wir, ticken wir auch sehr unterschiedlich nach wie vor. Wenn wir es schaffen, aus diesen Unterschieden eine gemeinsame Position zu bauen, weil es geht wirklich darum, etwas zu kreieren, dann wäre das ein großer Schritt.
Du hast gerade diese Singularität betont. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg werden Grenzen brutal in Frage gestellt. Wir sind dabei, eine neue Sicherheitsordnung für Europa zu etablieren. Ja. In Deutschland wird über die Wiederaktivierung der Wehrpflicht diskutiert. Also das Thema Krieg und Frieden ist in der breiten Gesellschaft angekommen. Frankreich und Deutschland haben da so weitgehende Interessen, dass sogar der deutsche Bundeskanzler laut darüber nachgedacht hat, sich unter den französischen Atomschirm zu stellen. Das alles braucht natürlich ein gegenseitiges Verständnis, auch kulturelles Verständnis zwischen den Gesellschaften in Deutschland und in Frankreich, damit man Vertrauen hat. Wie ist es darum bestellt? Du hast ja auch nicht nur in Thinktanks gearbeitet, sondern auch im kulturellen Bereich. Wie entwickelt sich das?
Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück. Wir haben über viele Gefahren und Probleme in der Sicherheitsordnung gesprochen. Wir haben gar nicht über Israel gesprochen. Also nur zu sagen, da haben auch Deutschland und Frankreich in dieser Frage unterschiedliche eigentlich nur Kulturen, Traditionen und Interessen aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen von beiden Ländern. Also das ist auch ein
Thema. Und der Demografie natürlich auch.
Ja, auch. Das ist auch ein Thema, wo ich finde, dass der Austausch wirklich großen Sinn macht. Also ich finde, der Austausch, der deutsch-französische Austausch ist da am sinnvollsten, wo wir uns nicht einig sind. Diese Unterschiede sind so interessant in der Auseinandersetzung. Es geht nicht darum, dass wir uns lieben, dass wir sofort einig werden. Nein, weil wir anders ticken, weil wir uns nicht verstehen, dann macht es Sinn, miteinander zu reden. Klammer zu. Seit Jahrzehnten sind es zwei Säulen von dieser deutsch-französischen Zusammenarbeit. Die politische Säule, wie gesagt, mit diesen Mechanismen, Institutionalisierung. Wir müssen miteinander reden, auch wenn wir keinen Bock haben. Und die andere Säule ist die zivilgesellschaftliche, also für die Bevölkerung gedacht. Und beide Säulen bestimmen sich gegenseitig. Das Bild von dem Partnerland ist in beiden Bevölkerungen gut, sehr gut sogar. Das zeigen Umfragen sehr regelmäßig seit Jahren schon. Die Menschen in Deutschland und Frankreich befürworten die deutsch-französische Zusammenarbeit, sagen Deutschland für die Franzosen, Französinnen und Frankreich für die Deutschen sei ein Land, wir haben Vertrauen, wir möchten da zusammenarbeiten, kooperieren. Und das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man guckt, wie das war in den 50er Jahren, also vor nicht mal 80 Jahren, das war so anders. Da war das Verhältnis in der Bevölkerung durch Ängste geprägt, Misstrauen. Da war Zusammenarbeit tabu. Das war undenkbar. Also der Weg, den beide Bevölkerungen da gegangen sind, ist ziemlich spektakulär. Und ich bin auch viel unterwegs, auch außerhalb von Deutschland und Frankreich. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, was mit den Menschen passiert ist in Bezug auf diese Beziehung, diese deutsch-französische Beziehung, da ist der Aha-Effekt relativ groß. In Japan oder in Mazedonien habe ich davon erzählt, in Jerusalem vor ein paar Jahren. Und wenn man außerhalb von unseren Ländern ist und diese Geschichte erzählt, dann wird es einer klar, wie großartig das ist. Und man vergisst das ja, weil, wir haben diese deutsch-französische Zusammenarbeit. Nein, das ist eine Errungenschaft. Und immer daran denken.
Zur Realität gehört aber auch, du hast gerade gesagt, in den 50er, 60er Jahren gab es diese Ressentiments, natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Deutschland ja Frankreich besetzt hatte. Frankreich galt damals ja noch als Erbfeind, danach die Aussöhnung etc. Aber ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber es kann gut sein, dass in den 50er Jahren mehr Schüler an deutschen Schulen Französisch gelernt haben, prozentual natürlich, als heute. So ganz so rosig ist die Lage ja nicht.
Nein, die Lage ist nicht rosig. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich will nur daran erinnern, was für einen langen Weg wir, also Deutschland und Frankreich, gegangen sind. Die Lage ist nicht rosig, überhaupt nicht. Sprachprobleme, Sprachkompetenzen. Natürlich kann man miteinander auf Englisch kommunizieren. Das geht, das ist immer möglich. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese freundschaftlichen Gefühle, weil in der Bevölkerung geht es auch um Freundschaft. Das würde ich in der Politik.
Geht's um Interessen?
Naja, ich würde andere Begriffe. Ja, das ist Pflicht. Das ist Interesse. Na, Freundschaft in der Politik ist immer schwierig. Freundschaft unter Staaten. In der Bevölkerung ist das anders. Es gibt viele Freundschaften unter Deutschen und Franzosen. Ich würde sagen, das geht nur, wenn man auch einen richtigen Zugang zu dem Land hat. Und ohne Sprachkenntnisse ist dieser Zugang, geht immer irgendwie. Aber dieser Zugang ist viel schwieriger, weil durch die Sprache versteht man auch die feinen Besonderheiten einer Kultur. Ich würde fast sagen, einer Seele. Begriffe, die in der anderen Sprache nicht existieren. Dadurch kann man denken, so tickt der andere. Das ist ja interessant. Und das heißt, diese Freundschaft beruht auf etwas Tieferes, als ja, wenn man diese effiziente Sprache Englisch benutzt. Dass es immer weniger junge Menschen, Schüler, Schülerinnen, die die Partnersprache lernen. In Frankreich ist das inzwischen katastrophal. Deutsch wird fast nicht mehr gelernt. In Deutschland sind die Zahlen weniger schlecht, aber trotzdem ist der Trend nicht gut. Dieser Fakt ist tatsächlich besorgniserregend für die Zukunft. Und ich habe vorhin gesagt, in Umfragen sieht man, ja, wir haben uns lieb, um das salopp zu sagen. Aber wenn man eine Ebene tiefer geht und fragt, ja, mögen Sie Deutschland, mögen Sie Frankreich? Da ist die Antwort eher nicht unbedingt. Also die Partnerschaft wird oft erwähnt, Freundschaft weniger.
Man fürchtet den anderen? Nee. Oder man respektiert ihn?
Nee, das nicht. Das nicht mehr. Ja, man respektiert.
Nee, man fürchtet ihn nicht im Sinne einer militärischen Bedrohung, aber sagen wir mal jetzt aus französischer Perspektive fürchtet man vielleicht Deutschland aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolges, wobei das ja eher ein Blick in die Vergangenheit ist.
Ah, jein. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema, also ich bin gerade in Paris und das ist ein Thema in Paris in der wirtschafts- und politischer Elite. Das auf jeden Fall. In der normalen Bevölkerung, würde ich sagen, ist das weniger ein Thema. Aber ein anderes Problem, also ich sehe das als Problem, ist, man kennt sich nicht. Man kennt sich überhaupt nicht gut. Und das zeigen auch immer wieder Umfragen. Die Klischees sind immer noch die gleichen. Und das ist ziemlich unglaublich. Also Deutschland hat dieses Bild von einem strengen, langweiligen Land, ernste, wo die Arbeit wirklich ernst genommen wird, wo alles pünktlich ist, wo ich immer sage, ja, liebe Franzosen, liebe Französinnen, einmal deutsche Bahn fahren und dann sind die Klischees weg. Also ja, die DB hat da etwas ja beizutragen zum besseren Verständnis Deutschlands und um Klischees abzubauen. Und Frankreich wird in Deutschland als Land der Leichtigkeit gesehen. Es lässt sich schön leben, aber naja, man streikt gern, aber man arbeitet nicht so gern. Innovation in der Wirtschaft? Nicht unbedingt. Das ist aber Realität. Die französische Wirtschaft ist auch innovativ und auch kreativ und Startups sind entwickelt und so weiter. Diese Realitäten in beiden Ländern werden oft nicht gesehen. Und das ist etwas, was mich immer wieder überrascht, weil es gibt so viel Austausch, es gibt gute Zeitungsartikel, es gibt gute Podcasts und trotzdem bleibt man oft auf einer oberflächlichen Ebene in dem Erkenntnis.
Du hast ja nun die Erfahrung wirklich aus beiden Ländern, weil du in beiden Ländern viele, viele Jahre gelebt hast. Wie würde denn ein Deutscher, wenn er die Klischees mal außen vor lässt, ohne Klischees nach Frankreich kommt zum ersten Mal, nehmen wir mal an, er kann sich auch noch auf Französisch unterhalten. Welchen Eindruck würde denn dieser Deutsche dann von den Franzosen haben, wenn aus deiner Perspektive, oder welchen Eindruck müsste er eigentlich haben von Frankreich, von den Franzosen, wenn er sich nicht von Klischees beeinflussen lässt?
Tja, kommt drauf an, wo man ist. Ich bin heute in Paris, ich war gestern und vorgestern in Bordeaux und Nantes und Frankreich ist sehr vielfältig. Und das ist vielleicht das Erste, was ein Deutscher, was eine Deutsche sehen müsste, diese Vielfalt. Ja, diese Kluft auch zwischen Großstädten, wo es oft gut geht und abgelegenen Orten, wo es im Gegenteil schwierig ist. Und da würde man auch sehen, es gibt auch große Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Frankreich, was dies angeht, was Ängste angeht. Und ich finde es interessant, auch darüber zu reden. Nicht nur über diese großen Unterschiede, wie gesagt, das Land der Arbeit und das Land des Urlaubs, sondern wenn man auch ein bisschen in die Tiefe geht, ja, Demografie, Armut, aber auch Zukunftschancen und Hoffnungen. Und das wäre interessant, da außerhalb von den üblichen Bildern rauszugehen und darüber zu reden.
Armut, Stadt, Land, Gefälle, wichtige Themen. Aber es gibt natürlich noch ein Thema, einen Begriff, der irgendwie ja eine Gesellschaft besonders charakterisiert. Das ist das Thema Mentalität. Wie ist denn heute die französische Mentalität?
Auch da würde ich sagen, vielfältig, wirklich vielfältig. Und das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre und der letzten Jahrzehnte. Die französische Gesellschaft ist immer vielfältiger geworden. Und wenn ich mit Menschen in einem kleinen Dorf im Jura rede, wo ich herkomme, wo ein Teil meiner Familie noch lebt, und mit Kolleginnen und Kollegen, die an der Uni arbeiten, in einer Großstadt, sind die Sorgen nicht die gleichen? Ist das Zukunftsbild von dem Land nicht das gleiche? Also insofern, das finde ich auch sehr, sehr interessant, diese unterschiedlichen Frankreichs plural zu beobachten und zu untersuchen. Das gilt übrigens auch für Deutschland.
Weil der Begriff jetzt nicht oder das Adjektiv nicht kam, ich das aber schon so oft gehört habe von Leuten, die jetzt nicht unbedingt tiefe Frankreichkenntnisse haben. Es wird immer wieder vom arroganten Franzosen gesprochen. Stimmt das denn heute noch oder stimmte das früher?
Ja, stimmt. Diese französische Arroganz, das höre ich auch immer wieder. Und das ist als ursprüngliche Französin ist das natürlich schwer für mich, das zu beurteilen. Aber ich empfinde das auch jetzt, wenn ich jetzt meinen deutschen Blick nutze oder wenn ich Frankreich durch meine französische Brille anschaue, da finde ich auch insbesondere in Teilen der Bevölkerung in Paris. Also Paris ist ein Land an sich für sich, das ich mag. Da findet man die Wirtschaft, die Politik, alle Entscheidungsträgerinnen aus der Verwaltung, Intellektuellen, Denker, Künstlerinnen sind in Paris versammelt. Und das schafft auch so eine Blase, die oft, sind Menschen, die zum Teil, ich will das nicht zu sehr pauschalisieren, aber die unter sich bleiben. Und das trägt zu dieser gewissen Arroganz bei. Aber Deutschland ist auch nicht da unverschont. Und diese sehr schnelle Beurteilung, das ist so, sind die Regeln, so muss man handeln, mit manchmal weniger Kompromissbereitschaft. Das ist auch etwas, was ich auf deutscher Seite beobachte. Also für mich wäre eine Mischung aus den Stärken Deutschlands und Frankreich wirklich die ideale Welt.
Und dann letzte Frage, eine Mischung aus Deutschland und Frankreich. Wo kann sich diese Mischung oder wo müsste sich diese Mischung eigentlich in Zukunft besonders entfalten? Gibt es da ein Projekt für die kommenden Jahre, was dir besonders wichtig ist? Vielleicht ein politisches, ein kulturelles Projekt, ein gesellschaftliches Projekt, was auch immer?
Ich bin nicht unbedingt dafür, immer wieder neue Institutionen und Mechanismen zu schaffen, weil Deutschland und Frankreich haben schon sehr, sehr viele und man verliert auch oft den Überblick. Es gibt so viele aber ich finde, es sind zwei in den letzten Jahren geschaffen worden, die wirklich sinnvoll waren, wo diese gemeinsame Kultur sich entfalten kann. Der eine Mechanismus ist die deutsch-französische parlamentarische Versammlung. Wurde 2019 gegründet und es geht darum, Abgeordnete aus beiden Ländern, dass sie sich versammeln und dass sie nicht nur ganz nett Hände schütteln und ein Glas Sekt trinken, wie das oft ist in diesen Freundschaftskreisen, sondern über große Unterschiede in der strategischen Kultur reden und dass sie versuchen zu kapieren. Man weiß ja, Frankreich, nuklear, okay, das ist so. Das weiß jede. Aber warum ist das so? Was steckt dahinter? Also da auch in die Tiefe gehen und auch Empathie zu entwickeln und gegenseitig natürlich für die deutsche Position. Aber das hängt auch von den Menschen ab, natürlich. Da muss der Wille da sein. Aber das war bis jetzt, finde ich, diese parlamentarische Versammlung, das war ein bisschen das fehlende Glied in der Kette der deutsch-französischen Zusammenarbeit auf politischer Ebene. Mal sehen, was daraus wird. Ich glaube nach wie vor sehr stark an die Rolle der Zivilgesellschaft. Als ich beim Deutsch-Französischen Jugendwerk gearbeitet habe vor ein paar Jahren, habe ich auch da Programme begleitet für junge Menschen, die nicht unbedingt Sprachkenntnisse haben. Also für junge Menschen aus Deutschland, die kein Französisch können, und für junge Menschen aus Frankreich, die kein Deutsch können. Und es gab trotzdem eine Begegnung, eine deutsch-französische Begegnung. Und es waren manchmal junge Menschen aus nicht privilegierten Milieus, um das politisch korrekt zu sagen, die manchmal zum ersten Mal im Ausland waren. Und aus dieser Begegnung ist oft etwas ganz Tolles gekommen. Manchmal war das wirklich eine Erfahrung, die lebensprägend war. Diese Begegnung, eine Woche lang, zwei Wochen lang, hatte zu einem inneren Prozess geführt. Wer bin ich eigentlich? Manchmal junge Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte. So, man muss sich vorstellen, eine junge Frau aus Marseille, die plötzlich nach Hamburg fährt mit einer Gruppe. Die Franzosen kommen und plötzlich fragt sie, wer, ah ja, stimmt. Ich bin eine französische Frau, die da im Ausland ist. Ah, es sind die Besonderheiten in meiner Familie, es sind die Besonderheiten in meinem Land, in meiner Stadt. Das kann wirklich Jahre dauern, bis die Ergebnisse von so einer Begegnung wirklich sichtbar werden und sich entfalten. Also solche Projekte finde ich wirklich ganz toll. Und es sind auch junge Menschen, die dann vielleicht später entscheiden, okay, ich werde doch Deutsch lernen, ich werde doch Französisch lernen. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir kreativ werden können. Nicht unbedingt sagen, Deutsch in der Schule, Französisch in der Schule, das finde ich gut. Man muss wirklich da weiter kämpfen. Aber auch andere Wege, auch später für junge Erwachsene oder außerhalb des Schulsystems. Und ich denke, ja, Zwänge machen kreativ. Das ist eigentlich eine gute Nachricht für Deutschland und Frankreich. Oder das sollte eine gute Nachricht sein.
Wie viel Orientierung können Deutschland und Frankreich Europa heute noch geben? Folge 86 von Frankophil über das Franco-Allemand mit der Politikwissenschaftlerin Claire de Mesmer, die zum 1. September die Leitung des Institut Français in Bonn übernehmen wird. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Frankophil-Podcast wurde mit Unterstützung des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn und des Deutsch-Französischen Bürgerfonds ins Leben gerufen. Am Mikrofon war Andreas Noll.